Das ist «Siesta» auf DRS1, Redaktion Christine Schultes, am Mikrofon ist der Bernhard Siegmann. Bis um 3 geht es um Hotelträume in der Schweiz. Wir reden über längst vergangene Zeiten von unserem modernen Hotel. Und als Beispiel schauen wir die Bäderhotel im aargauischen Baden an. In diesem Hotel ist das Leben schon lange verstummt. Kein Personal, kein Gäste, keine Prominenz, kein Glanz mehr. Eine Theatergruppe lässt das Innere von diesem Hotel mit der Produktion «Hotel offen» jetzt aber wieder aufleben, weckt die Hotel quasi aus dem Dornrösli-Schlaf. Was ist denn das für ein modernes Leben in diesem Schweizer Hotel um die letzte Jahrhundertwende herum? Und wie tönt es, wenn es eben wieder tönt? Sie hören es in dieser Stunde. Vielleicht sind Sie ja auch schon mal in so einem alten Hotel gewesen. Vielleicht haben Sie sogar drin gewohnt, sind über alte, aber schöne Parkettböden gelaufen, haben die Stuckaturdecke bewundert und sind vielleicht schon fast ein bisschen ehrfürchtig über richtig abgelaufene Teppich gelaufen. Viele von diesen Hotels in der Schweiz darben im wahrsten Sinn vom Wort vor sich hin, warten auf Gäste oder sind vielleicht sogar schon geschlossen. Was sie früher am Gast geboten haben, das ist heute nicht mehr gefragt. Und gleich, es tut vielen im Herz weh, dass die wunderschönen Paläste so ein bisschen kaputt gehen. Weh tut es auch am Denkmalpfleger und Architekt Roland Flückiger. Er hat verschiedene Bücher zu historischen Hotels herausgegeben und er gehört auch zu der Jury, die jedes Jahr das historische Hotel oder Restaurant vom Jahr auszeichnet. Christine Schultes hat mit ihm eine Reise in die schweizerische Hotelvergangenheit gemacht.
Roland Flückiger, welche Hotelträume hat die Schweiz Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich gehabt?
Ja, eigentlich ganz viel, aber der grösste ist vielleicht der gewesen, dass die Mittelschicht auch in einem Hotel leben kann, wie der Radu. In einem Hotel, das aussieht wie ein Schloss oder vielleicht wie eine Burg.
Ist es dann so richtig Luxustourismus gewesen, der dort gefragt war?
Ja, es war auf der einen Seite schon ein Luxustourismus gewesen. Wir haben ganze Ziele von Hotels, die wie eine abgeschlossene Welt für sich funktioniert haben. Also irgendwo im Grünen, manchmal sogar im Wald draussen. Es gibt ja Hotels, die Waldhaus heissen in dieser Zeit. Aber es hat auf der anderen Seite auch einen Massentourismus gegeben. Schon in dieser Zeit hat man viel von den Massen geredet, die jetzt die Gebiete bevölkern. Und es hat ganz viele kritische Stimmen gegeben. Wenn man die Statistik anschaut, sind in dieser Zeit, also so zwischen 1880 und dem Ausbruch vom Ersten Weltkrieg, hat sich die Hotelzahl verdreifacht. Das ist eine ganz gewaltige Geschichte in dieser kurzen Zeit. Und man kennt viele Orte, wo die Leute haben gewartet darauf, dass sie herein können. Also, es gibt Geschichten, dass man zu Luzern gewartet hat, bis endlich auf dem Bürgerstock oben ein Bett frei wird, wo man können aufziehen und in diesem bevorzugten Ort in die Ferien gehen.
Wie hat denn das Leben in diesen Hotels zu dieser Zeit ausgesehen? Was haben die Hotels geboten?
Ja, die gescheiten Hotelier haben das geboten, was eben die Leute gesucht haben, nämlich den Komfort, den sie daheim hatten. Es gibt Berichte von Hoteliers, die extra auf England gereist sind, schauen, wie die englische Oberschicht wohnt und dass sie ihnen nachher im Haus eigentlich das Gleiche wieder können bieten. Also es ist auf der einen Seite einfach der Komfort, den man allen hat geboten. Und auf der anderen Seite hat das Hotel auch immer probiert, am neuesten Stand zu sein. Also zum Beispiel Technik auf dem neuesten Stand zu haben.
Was heisst denn das, ähnlich ausgestattet wie vielleicht eben die Häuser in England? Heisst das, man hat auch englische Möbel als Inneneinrichtung gehabt?
Ja, absolut. Also man hat extra Interieur geschaffen. Man hat zum Beispiel Tapeten bekommen. Die berühmtesten Tapeten oder berühmte Tapeten kommen ja aus England und aus Frankreich. Und das ist effektiv so gewesen. Man hat dann probiert, diese Welt auch wieder an ihrem Ferienaufenthaltsort zu bieten, was sie daheim gewöhnt waren.
Hat es dann auch schon dort Aussenaktivitäten gehabt, die man diesen Gästen wollte bieten? Seien jetzt das vielleicht spezielle Ausflüge, die vielleicht gerade Engländer besonders gern hatten?
Ja. Es hat ganz viele Aussenaktivitäten gegeben und es hat vor allem auch Parks gegeben. Also die schönsten Hotels, und die grössten Hotels und die besten haben einen Park um ihr Haus herum. Es gibt da ja so ganz berühmte Beispiele. Ich habe vorhin den Bürgerstock genannt. Oder Giesbach ist ein anderes. Oder Gau in oberhalb von Montreux, wo man eine 800 Meter lange Hotelterrasse geschaffen hat, zum Promenieren. Also es hat mal Aussenanlagen gehabt und nachher hat man den Gästen sportliche Aktivitäten ermöglicht. Das sind nicht gerade so verrückte Sachen gewesen, meistens. Ausser man sei auf 4000er aufgestiegen, aber das ist in der Regel ist das ein Promenieren im Hotelpark oder zum Beispiel auch Wintersport ist ja aufgekommen, der Hotellerie.
Von was ist eigentlich der Tourismus abgehangen? Also Verkehrsmittel, elektrische Beleuchtung, vielleicht auch Arbeitskräfte. Hat man das alles müssen parat haben, damit das überhaupt funktioniert hat?
Ja, die wichtigsten Bausteine der Hotellerie waren eigentlich die Landschaft. Also die Landschaft hat es gebraucht, für das überhaupt die Leute gekommen sind. Und nachher ist eine grosse Voraussetzung, ist die Erneuerung oder die Schaffung eigentlich von einer Verkehrsinfrastruktur. Also man hat seit dem 18. Jahrhundert Strassen befahrbar gemacht, zuerst für Kutschen und dann ab 1900 auch langsam für die Auto. Und man hat vor allem im 19. Jahrhundert ein Eisenbahnnetz gebaut. Es ist ja ganz auffallend, wie die ersten Eisenbahnen neue Tourismusorte gehen. Also die Bahn, die von Basel nach Olten fährt, die fährt dann nachher gleich einmal nach Thun und nach Luzern. Das ist eine bezeichnende Geschichte. Und nachher hat es natürlich, für das der Tourismus überhaupt funktioniert hat, hat es Personal gebraucht. Und das hat es in der Schweiz im 19. Jahrhundert zu Massen gehabt, weil die Schweiz ist in dieser Zeit kein Reichsland gewesen. Also auf dem Land hat es sehr viel Personal, das man einsetzen konnte.
Also das waren nicht ausländische Arbeitskräfte zu selber Zeit?
In der Regel waren es schweizerische Arbeitskräfte gewesen, ja. Wobei es interessant ist, dass es in vielen Regionen nicht beliebt war, im eigenen Ort im Hotel zu arbeiten. Weil das Arbeiten im Hotel ist eine unwürdige Angelegenheit gewesen, für einen Bauer zum Beispiel. Also es gibt also Untersuchungen aus Berggegenden, wo man dann lieber in Nachbarort oder in einem ganz anderen Ort ist gearbeitet ins Hotel, weil das heisst dienen und nicht mehr einen selbstständigen Beruf ausüben.
Wir haben schon von den Engländern geredet. Wer sind denn jetzt all die Touristen gewesen? Woher sind die gekommen?
Ja, also wenn man die Länder anschaut, dann sind schon die Engländer in der ganz grossen Mehrzahl gewesen. Das ist sogar europäisch so. Wenn man ein bisschen über die Schweiz ausschaut, sind eigentlich immer wieder die Engländer am Anfang gewesen. Das sind die ganz grossen Erkunder gewesen von den touristischen Gegenden. Es hat auch viele Schweizer und Deutsche gehabt. Es waren vor allem Europäer gewesen, also Westeuropäer, die gereist sind in dieser Zeit. Aber ganz entscheidend waren es die Engländer gewesen. Das waren zum Beispiel auch die gewesen, die die Berge erschlossen haben oder erobert haben. In den meisten Erstbestiegungen von den 3- und 4000er in der Schweiz waren die Engländer beteiligt gewesen. Also das berühmteste natürlich der Wimper auf dem Matterhorn 1865. Das war eine ganz grosse Nation.
Die Bäderstadt Baden hat den Bereich Therapie bedient. Was hat denn sonst noch gezogen, gerade um die Jahrhundertwende? Warum sind die Leute zu uns in die Schweiz in die Ferien gekommen?
Baden war sicher ein Zentrum gewesen, und das war das Zentrum der Bäder. Und Baden ist, also das Baden als Tätigkeit war wirklich eine der primären Eigenschaften oder Tätigkeiten, die der Tourismus angekurbelt hat. Für die Schweiz ganz bedeutend war die Landschaft. Also man kam die Landschaft und die Natur anschauen. Das sind ja die berühmten Wege, die es gab, zum Beispiel die Wengerer Alp, oder, wo man alles zusammen konzentriert hatte. Wasserfälle, Gletscher, die lieblichen Alpszenen mit den Hirten, das hat man alles gefunden auf dieser Strecke. Also die Landschaft und die Natur ist ganz klar der Promoter, würde man heute sagen, vom Tourismus im 19. Jahrhundert. Dazu ist aber auch der Sport gekommen, also die sportlichen Aktivitäten, die Bestiegung der Berge, also die 3- und 4000er, wo man dort Angst verloren hat vor dieser Bergwelt. Im Mittelalter hat man ja das Gefühl gehabt, in den Bergen, da sind ganz unheimliche Mächte und da kommen wir nicht her, das ist gefährlich. Und diese Angst hat man dann abgelegt und da ist das Bergsteigen war ein ganz wichtiger Faktor. Und nachher, so kurz vor dem, so um die Jahrhundertwende, auch noch der Wintersport. Da ist ja das Graubünden eigentlich im Vordergrund gestanden mit all diesen wintersportlichen Aktivitäten.
Jetzt alles, was Sie vorher aufgezählt haben, die Natur, die schöne Umgebung, das haben wir auch beim Bürgerstock am Vierwaldstättersee immer noch. Und trotzdem darben die Hotels jetzt so vor sich hin schlafen, ihre Dornröschen schlafen. Warum ist das so?
Ja, warum, dass es jetzt ausgerechnet auf dem Bürgerstock nicht geht mehr, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist so, dass im 20. Jahrhundert natürlich eine grosse Ablehnung angefangen hat gegenüber dieser Hotelarchitektur aus dem 19. Jahrhundert. Es war eine generelle Ablehnung von der Architektur aus dem 19. Jahrhundert. Das hat dazu geführt, dass man gerade so um den Zweiten Weltkrieg herum vorher und nachher in den 50er, 60er Jahren zu diesen Bauten nicht geschaut hat. Man hat andere Kriterien gehabt, andere Architektur bevorzugt und auch andere Komfortstandards, wo man das Gefühl hatte, den können wir nicht mehr herholen in diesen alten Bauten. Und dann hat man sie vernachlässigt und die neueste Entwicklung, ja, dass man die historischen Hotels wieder schätzt, die ist eigentlich sehr jung, die ist vielleicht 10, 20-jährig. Wir haben immer noch in der Schweiz ein paar Hotels, die noch einfach jetzt heruntergekommen sind, nicht saniert worden sind und jetzt warten sie auf einen Investor oder auf einen Prinz, der sie wieder wach küsst eben.
Der Architekt und Denkmalpfleger Roland Flückiger über die schweizerische Hotelgeschichte. Vielleicht gibt er ja dem Prinz auch einmal noch einen kleinen Schupf. Im nächsten Teil von der Siesta gehen wir auf Baden zu diesen Bäderhotels, die auf dem Weg sind zu neuem Leben.
into the room and we bolted the door. The bass from the jukebox was coming through the floor and out through the walls. We could still hear the roar of the trains. Was this all the comfort we got for ourselves? No candles, no waiters, no soft violins. A dirty electric convector plugged into the mains. I had wanted much more for the first night with you, but the railway hotel was the best I could do. I knew the Savoy would have suited you well, but the best I could do was the Railway Hotel. Away in the sky were the lights of a jet, burning in night like a slow cigarette. The lamp in the street threw a soft silhouette on the wall. And though it was crumbling and run down and dead, a chair and a sink and an old single bed, the love we began, the things we said, I recall. I had wanted much more for the first night with you, but the Railway Hotel was the best I could do. I knew the Savoy would have suited you well, but the best I could do was the Railway Hotel.
Hotelgeschichten sind das Thema der heutigen Siesta. Wir schauen zurück in Zeiten, wo die Hotels in der Schweiz noch richtig modern und von Welt waren, wo Gäste von weit und fern in unser kleines Land gekommen sind und sich in den wunderschönen Hotels während der Belle Epoque zum Beispiel wohlgefühlt haben. Zu diesen Hotels haben auch die Bäderhotels von Baden im Kanton Aargau gehört. Berühmte Literaten, Politiker und Künstler sind dann nämlich noch auf Baden gereist und haben sich dort ihre kaputten Glieder und Gelenke kurieren lassen. Und genau diese Zeit lässt der Regisseur und Schauspieler Walter Küng von Baden wieder aufleben. Hotel offen, eintauchen in die Zukunft einer grossen Vergangenheit, heisst das Theaterprojekt, wo in dem leeren Badener Hotel seine Bühne hat. Christine Schultes hat den Walter Küng in einem der leeren Speisesäle getroffen.
Walter Küng, was passiert, wenn in ein leeres Hotel plötzlich wieder Leben einzieht?
Es ist eigentlich noch überraschend. Ein leeres Hotel, wenn man genau zuschaut oder anschaut oder hört oder schmeckt, es ist schon voll Leben. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn jetzt Menschen wieder reinkommen, vertreiben wir eigentlich das Leben, das noch da drin ist. Die Fantasien rasseln einem durch den Kopf durch. Es ist nicht mehr schön.
Nach was schmeckt es denn in einem leeren Hotel?
Ja, das ist, es schmeckt nach Moder, es schmeckt nach Kleider, es schmeckt nach Schweiß, es schmeckt nach, also verkommenen Parfum. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und vor allem, das ist interessant, Gerüche, die lassen einem eigentlich den Fantasien, die vielleicht etwas mit Erotik zu tun haben, aufkommen und auch sind sehr verführerisch.
Wenn wir gerade beim Stichwort Erotik sind, im unteren Stock hat es Bäder, wo man leicht oder gar nicht bekleidet ist. Wo ist jetzt dort die Erotik und wo ist sie auch gewesen, da drin?
Ich glaube, die Erotik hat sich allweg nicht nur in den Bädern stattgefunden, sondern im Zwischenbereich zwischen Schlafzimmer und Bad. Oder im Zwischenbereich zwischen Mitternacht und Morgen. Und ist allweg nicht so öffentlich gewesen, sondern hat sich allweg ziemlich so ein bisschen hinter den Kulissen, aber das in aller Öffentlichkeit. Es gibt ja eine wunderbare Quelle von einem Historiker, der schreibt, wie freizügig da alles gewesen ist und wo er ist Berater gewesen im Vatikan, also nicht im Konzil, im Konzil in Konstanz. Und wo er da hin ist, ein paar Freitage geholt, hat er ganz viele andere Konzilsteilnehmer auch hier sehr freizügig gesehen baden.
In dem Hotel haben wir jetzt eine Inszenierung. Sie haben aber auch einmal gesagt, das Hotel sei schon inszeniert. Wie muss ich jetzt das verstehen?
Ja, das Hotel ist inszeniert in dem Sinn, dass es so leer, dass es ist, eigentlich alle Geschichten noch in sich birgt. Und wir sind eigentlich auf der Suche nach diesen Geschichten gegangen und haben nicht von aussen Geschichten ausgedacht, sondern haben zugelost, geschmeckt und sind auf, wie in Humus gestiegen oder in eine tiefe Bohrung reingegangen und haben geschaut, was ist da alles dahinter? Und die Geschichten, die wir so ausgegraben haben, leben jetzt eigentlich in dem Hotel. Und dem könnte man sagen, das ist vielleicht die Inszenierung.
Wir sind in einem Hotel, wo das Thema Wasser eine wichtige Rolle spielt, und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln. Welche sind das?
Also, dass es das Hotel überhaupt gibt, hat eigentlich mit dem Wasser zu tun. Ohne Wasser gäbe es das Hotel nicht. Ohne Wasser gäbe es auch nicht die Geschichten, die in das Hotel reingeschwemmt worden sind. Und zurzeit ist es eben fatal, dass das Regenwasser durchs Dach durchdringt oder dass die Dämpfe vom Wasser, die immer noch in diesen Quellen sind, von unten dringend und das Hotel wieder wegschwemmen. Und gleichzeitig die Quellen, wo täglich einfach die Millionen von Liter Wasser anschwemmen oder aufbringen aus der Erde, dass dann wieder neue Fantasien geweckt werden. Und das ist eigentlich der Strom vom Wasser, wo alles ermöglicht, vernichtet und wieder hoffen lässt.
Sie haben einmal gesagt, das Hotel oder die Hotel da unten seien eine offene Wunde. Warum?
Ja, es ist eine offene Wunde, weil es weh tut, das zu sehen, wie das Haus verkommt, wie das ganze Quartier verkommt. Es tut weh zu sehen, dass da mal eine Zeit war, die ganz anders dahergekommen ist. Und es tut weh, dass man eigentlich wie auch denkt, gibt das überhaupt eine Zukunft? Und das liegt einfach offen da und es tut weh, das können zu akzeptieren.
Was wollen Sie mit dieser Inszenierung bewirken, außer vielleicht Unterhaltung für die Besucher?
Ich will eigentlich gar keine Unterhaltung für die Besucher. Ich will eigentlich, dass die Besucher das Kulturgut, das das darstellt, sei es aus der Vergangenheit, sei es in Zukunft, sich bewusst werden und dass sie eigentlich merken, dass das mehr wert ist als das Verkommene, das jetzt da ist und dass das eigentlich ein Auftrag oder eine Aufgabe ist, wie gehen wir um mit solchen kulturellen Gütern?
In einem Kurhotel, das haben Sie auch einmal gesagt, herrscht ein anderer Rhythmus. Was für einen? Und spüren das Besucher an so einem Abend, wo Sie so eine Aufführung machen?
Ich hoffe es. In einem so einem Kurhaus ist eigentlich im positiven Sinn die Langeweile ein Thema, dass man Zeit hat und dass man mit sich beschäftigt ist und dass nicht immer etwas läuft. Das ist eigentlich in dem Sinne ein therapeutisches Gefühl, habe ich gelesen, oder eine Therapieansicht. Und die Leute jetzt hier innen sollten eigentlich auch Zeit haben. Zeit haben, zu forschen, zu suchen, zu schmecken und über das eigentlich wie zu neuen Erkenntnissen zu kommen oder zu neuen Erfahrungen zu kommen. Und in dem Sinn hat man Zeit hier innen, ja.
Was ist so einer von Ihren Lieblingssäcken? Ich bin sicher, es hat einen Haufen, aber von all diesen Inszenierungen ein Beispiel.
Also etwas, was ich wirklich sage, das ist etwas Einmaliges oder so empfinde, das ist der Zeitzeugerraum. Das sind Leute, die mit dem Haus in einer geschichtlichen Verbindung sind, sei dass sie hier gearbeitet haben, sei dass sie hier Gast sind, sei dass sie aus der Umgebung kommen oder sogar, dass sie Mitbesitzer sind. Und die kommen jeden oben in unterschiedlicher Zusammensetzung kommen die zusammen und erzählen aus dieser Zeit und reflektieren das aber auch mit der heutigen Zeit und sagen, was bedeutet das für sie? Und das sind Leute, die vom Mailand kommen, das sind Leute, die aus Baden viel kommen, aber alle ums Alter 80 und mehr. Und ich glaube, das ist eine einmalige Chance, dass man das nochmal hört oder wahrnimmt, die Geschichte, die da innen nochmal stattgefunden hat.
Eine letzte Frage. Haben Sie den Hermann Hesse, den Schriftsteller, oder auch den Strauss heute Abend auch eingeladen?
Der Hermann Hesse kommt vor. Mehr kann ich nicht sagen. Wir treffen, wir können ihm begegnen. Und dem Herr Strauss wird man sicher auch über einen Klang begegnen.
Ja, und so ist es dann auch im nächsten Teil von der Siesta. Wir hören neben den Ausschnitt aus dieser Produktion «Hotel Offen» auch Ausschnitt aus dem Roman «Kurgast» von Hermann Hesse. Aus dem Roman, wo er auch in der Zeit als Kurgast zu Baden geschrieben hat. Im Thermalhotel Verenahof zu Baden, einem kleinen gotisch-mittelalterlichen Städtli im engen Limmatal, wie es der Schriftsteller und Dichter Hermann Hesse einmal beschrieben hat, dort war der Hermann Hesse regelmässig Gast gewesen. Wegen Ischias, Rheuma, Schlaflosigkeit und ein Haufen anderen Leiden ist er dort von 1923 bis 1952 immer wieder mal in Chur. Und ganz berühmte Gäste sind dann ihm über den Weg gelaufen. Zum Beispiel der Haile Selassie, der letzte Kaiser von Äthiopien. Viel vom Hesse seine weltberühmten Werke, wie zum Beispiel Siddhartha, Narziss und Goldmund oder das Glasperlenspiel, haben zu Baden im Hotel Verenahof ihren Anfang genommen. Aber auch Kurgast, die Aufzeichnungen, die genau von seinen Badener Kuren erzählen. Heute gibt es im Hotel nur noch den Thermalbadbetrieb. Die Hotelzimmer sind normalerweise leer, der Stuhl, das Bett und der Schreibtisch vom Hesse sind verschwunden. Es ist kahl und gespenstisch ruhig. Wer da nützt Theaterprojekt «Hotel Offen» vom Badener Schauspieler und Regisseur Walter Küng? Wir hören Ausschnitte aus dieser Theaterproduktion und auch Ausschnitte aus dem «Kurgast» von Hermann Hesse.
Aber eben, wenn ich mich zurückerinnere, in die 50er Jahre, also so 53, 54, da war ja der Haile Selassie da zu Baden für eine Badekur, wenn auch sehr kurz. Also normalerweise hat man ja 3 Wochen gekurt, aber der war also nur 8 Tage da gewesen. Er hat gefunden, das sei genug für ihn. Und er hat auch gesagt, wo er sich angemeldet hat, man möchte seinen Besuch und das Geschehen da unten möglichst diskret behandeln, dass also nicht die ganze Stadt weiss, dass er da ist. Das hat er also nicht wollen. Er ist gekommen mit seiner Schwiegertochter in so 4, 5 grossen Autos. Da hat er noch Bedienstete mit gehabt und hat Leibwächter mit gehabt. Und die haben dann alle da im Verenahof Quartier bezogen. Sie hatten da eine ganze Suite da unten. Aber er ist also über Nacht nicht geblieben, sondern nein, Nein, er ist über Nacht nicht geblieben. Er ist immer zu Abend wieder heimgefahren. Und hat im Grand Hotel Dolder hat er dann gewohnt. Und am anderen Morgen ist er dann wieder gekommen. Und dann eines Tages hat also er dann gewünscht, dass der Kurarzt, das war mein Mann, der Kurarzt in den Grund untersuchen und sagen, was er für Beton und wie er sie muss nehmen und was für Therapie er da kann haben und auch für seine Schwiegertochter. Mein Mann ist dann also übergegangen und hat ihn untersucht, hat ihm Beton verschrieben und hat ihn unter Wassermassage angeordnet. Und die hat der Badmeister, damals war der Herr Guggenbühl Badmeister, hat dann die verabreicht. Und an dieser Unterwassermassage hat er so Freude gehabt, dass er dann gesagt hat, er wolle auch so ein Bad in Addis Abeba und man soll doch schauen, dass man ihm eins einrichten kann. Das ist dann also bewerkstelligt worden. Man hat also der Firma, wo die Bäder hergekommen sind, hat man also berichtet und die haben sofort gesagt, ja, ja, selbstverständlich, sie können das alles richten. Und so ist dann offenbar ein Bad nach dem Addis Abeba gekommen.
Während der Kur beginnt jeder Tag mit einer wichtigen, zentralen Morgenpflicht und Aufgabe. Und diese Aufgabe ist leicht, ja, angenehm zu erfüllen. Ich meine das Bad. Wenn ich morgens erwache, einerlei um welche Stunde es sei, so steht als erste und wichtigste Aufgabe vor mir nicht etwas Lästiges, nicht Ankleiden oder Turnen oder Rasieren oder Postlesen, sondern das Bad. Eine sanfte, warme, reibungslose Angelegenheit. Mit einem leichten Schwindelgefühl richte ich mich im Bett auf, setze durch einige vorsichtige Übungen die eingerosteten Beine wieder in Betrieb, stehe auf, werfe den Schlafrock über und schreite langsam durch den halbdunkeln, schweigenden Korridor zum Lift, der mich durch alle Stockwerke bis in den Keller zu den Badezellen führt. Hier unten ist es sehr schön. In den steinernen, sehr alten, sanft hallenden Gewölben herrscht beständig eine wunderbare weiche Wärme, denn überall rinnt das heiße Wasser der Quellen. Ein heimliches, wärmendes Höhlengefühl überkommt mich hier jedes Mal, wie ich es als kleiner Knabe hatte, wenn ich mir aus einem Tisch, zwei Stühlen und einigen Bettvorlagen oder Teppichen eine Höhle errichtet hatte. In meiner reservierten Badezelle erwartet mich das tiefe, in den Boden versenkte, gemauerte Bassin voll heißen, eben aus den Quellen geronnenen Wassers. Ich steige langsam hinein, auf zwei kleinen Steinstufen, drehe die Sanduhr um und tauche bis zum Kinn in das heiße, strenge Wasser, das ein wenig nach Schwefel riecht. Ein noch beschämenderes Bekenntnis bleibt mir nicht erspart. Dass ich nichts arbeiten, nicht denken, kaum lesen mag, dass ich seelisch und leiblich jede Frische und Energie verloren habe, wäre schlimm genug. Aber es kommt noch immer Ärger. Ich habe angefangen, mich gerade der oberflächlichen und verdummenden, der öden und lasterhaften Seite dieses trägen Kurgastlebens hinzugeben. Ich esse zum Beispiel mittags all die guten, fetten Bissen nicht mehr bloß so mit, spaßeshalber und mit innerer Überlegenheit oder mindestens Ironie, wie ich es zu Anfang tat. Nein, ich esse, ich fresse, obwohl ich längst nicht mehr weiß, was Hunger ist, diese feinen, langen Menüs täglich zweimal herunter mit der unbeherrschten, dummen Völlerei des gelangweilten Menschen, des fetten, lieblosen Bourgeois. Ich trinke zum Abendessen meistens auch etwas Wein und vor dem Schlafengehen habe ich mir ein Fläschchen Bier angewöhnt, etwas, was ich seit bald 20 Jahren nicht mehr getrunken hatte. Ich nahm es anfangs als Schlafmittel, weil es mir empfohlen wurde, trinke es nun aber seit Tagen rein aus Gewohnheit und Völlerei. Es ist nicht zu glauben, wie schnell man das Schlechte und Dumme lernen kann, wie leicht es ist, ein Hund von Faulenzer, ein Schwein von fetten Genießer zu werden.
Ja.
Der Kurgast Hesse mit beherrschtem, aber tief gelangweiltem Gesicht schenkte ein wenig Wasser in sein Glas, brach ein Stückchen Brot ab, alles nur zum Zeitvertreib, denn er beabsichtigte weder das Wasser zu trinken, noch das Brot zu essen. Er löffelte spielend seine Suppe, blickte mit stumpfsinnigem Blick zu den anderen Tischen im großen Saal hinüber, blickte zu den mit Landschaften bemalten Wänden empor, schaute dem Oberkellner zu, wie er rasch durch den Saal lief und den hübschen Saaltöchtern in schwarzen Kleidchen mit weißen Schürzen. Von den übrigen Kurgästen saßen einige in Gesellschaft oder in Paaren an etwas größeren Tischen, die meisten aber saßen gleich dem obigen allein vor ihrem einsamen Teller, mit beherrschtem, aber tief gelangweiltem Gesicht, schenkten langsam etwas Wasser oder Wein in ihre Gläser, zupften am Brot, blickten mit stumpfsinnigem Blick zu den Tischen der anderen hinüber, blickten zu den mit Landschaften bemalten Wänden empor, schauten dem eilenden Oberkellner nach und den hübschen Saaltöchtern in schwarzen Kleidchen, in weißen Schürzen.
Erinnerungen vom Schriftsteller und Dichter Hermann Hesse, der zwischen 1923 und 1952 fast jedes Jahr im Verenahof zu Baden selber Kurgast war.
Mi sveglio e mi addormento, dove sono stato già. Sono solo e perso e non so quando finirà. Per troppo tempo il vento ha urlato dentro me. E chi mi può aiutare? Mi manchi e non ci sei. E ti bevo con onore e con onore vado giù. Faticato solo per qualcosa in più. I giorni erano lunghi, la notte non finiva mai. E quello che c'è fuori è uguale a quello che c'è in noi. Le cose che ci fanno male, anche se non lo sai. A volte sono intorno, a volte sono dentro noi. E sogno che ti rivedrò e mi addormenterò vicino a te. Da un lunedì, da un'altra.
So hören Sie jetzt auf der Seite. Es ist 13 Minuten vor 3. Es geht immer noch um Hotelgeschichten in der Siesta bei uns. Das Hotel Blumen zum Beispiel ist eines der ältesten Hotels in Baden. Auch das steht im Bäderquartier seit 1840. Und es ist eines der wenigen, wo noch Gäste ein- und ausgehen. Aber auch da sind die glanzvollen Zeiten leider vorbei. Statt dem quirligen Leben von anno dazumal ist es in den Hotelgängen fast immer ruhig. Nur am Abend sieht man den einen oder anderen Geschäftsmann, der sich für ein paar Stündchen aufs Zimmer aufs Ohr legt. Nichts mehr von mondänen gesellschaftlichen Anlässen, nichts mehr von Berühmtheiten, die sich im Limmatstädtli für ein Zeitchen erholen und kurieren. Was von diesen Zeiten noch ein bisschen erzählt, ist allerdings das Interieur des Hotels. Eine wunderschöne Kulisse für einen gemütlichen Kaffeeschwätz. Und genau das hat Christine Schultes für uns gemacht, zusammen mit dem Badener Historiker Bruno Meier.
Bruno Meier, wir sitzen hier im Innenhof von einem der ältesten Hotels im Badenquartier Baden. Da sind ganz viele Stile vereint. Können Sie mal kurz beschreiben, was man da eigentlich genau sieht?
Ja, wir sind hier im Hotel Blumen. Das ist ein alter Badegasthof, den man seit dem späten Mittelalter kennt, wo natürlich x-mal umgebaut und verändert worden ist. Der eigentlich grosse Umbau, so wie man ihn heute auch noch zum Teil sieht, stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. In der Zeit, wo eigentlich der Wiederaufschwung von dem ganzen Quartier vonstatten gegangen ist.
Mal einen Blick auf den Innenhof. Was sehen wir jetzt da genau?
Wir sind in einem kleinen, ganz lauschigen Innenhof, wo rundum in jeder Etage quasi so eine Estrade ist. Also man kann hier auch im Innenhof innen essen, zum Mittagessen oder zum Nachtessen und schaut in den Innenhof ein, versehen mit schönen Balustraden aus dem typischen im Stil vom Ende 19. Jahrhundert. Wir haben hier auch einen der ältesten Lift in der Schweiz, der Schindler-Lift Nummer 2, der aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammt.
Man sieht ja Jugendstilelemente, oder ich weiß nicht, den Kachelofen dort hinten, hellblau-weiß, ganz verspielte Formen.
Wie gesagt, es ist ein Mix aus verschiedenen Sachen. Es hat Elemente, die noch weit vor der Zeit von 1800 zurückgehen. Es hat noch ein Element von dem grossen Umbau in den 1840er Jahren. Es hat ein Element aus der Jugendstilzeit um 1900. Es ist einfach so eine Mischung aus verschiedenen Sachen.
Gehen wir mal zu den Anfängen von den Bäderbaden und dem Hotel hier zu baden. Was waren eigentlich so die allerersten Touristen hier gewesen?
Also Baden hat natürlich eine sehr alte Bädertradition, weil da schon die alten Römer gebadet haben, nachgewiesenermassen, und die Quellen genutzt haben. Baden hat eine grosse Tradition als Kurort so in der frühen Neuzeit, also in der Zeit der Tagsatzung im 15., 16., 17. Jahrhundert. Und dann eigentlich, nachdem es zwischendurch auch ein bisschen ruhiger war, ist das so ein bisschen Anfang 19. Jahrhundert wieder losgegangen. Und so ein Startpunkt für das Ganze ist eigentlich das sehr erfolgreiche Buch vom Zürcher Schriftsteller David Hess, «Die Badenfahrt», hat das geheissen, wo 1818 erschienen ist. Traditionellerweise ist das eigentlich ein eher Oberschichtspublikum aus der damaligen alten Eidgenossenschaft. Das war das Zürcher Patriziat, das war das Berner Patriziat, das gerne hier hergekommen ist, wo da auch politisiert hat an der Tagsatzung, wo gerne dann auch zur Kur gekommen ist. Und die Traditionen von Kuren, die haben sich dann weiterhin fortgesetzt. In den 1820er Jahren, also kurz eigentlich nach dem Buch «Die Badenfahrt», geht dann hier in dem Quartier eigentlich so ein bisschen ein Boom los. Man grabt nach neuen Quellen, man baut neue grosse Hotels. Also die grossen Investitionen in die Hotels laufen so zwischen 1820 und 1850. Um die Zeit herum ist Baden Touristenort Nummer 1 in der Schweiz, hat am meisten Gäste. Das ist eigentlich die Zeit, bevor eigentlich der Tourismus in den Alpen dann losgeht.
Hat man dann den Gästen auch schon anders bieten als nur gerade das Baden, das Essen und Schlafen?
Ja, es gibt einerseits natürlich die Kur im engeren Sinn, wo man immer wieder neue Sachen dazu erfunden hat. Also man hat einerseits natürlich badet, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger lang. Man hat dann angefangen, Trinkkuren zu machen, also man hat das Wasser getrunken. Man hat angefangen, sogenannte Terrainkuren zu machen, also man hat das Baden mit Wandern verbunden. Man hat so Spazierwege rundherum erstellt. Und dann so ein nächster grosser Investitionsschub ist dann so in den 1870er, 1880er Jahren gewesen, wo dann der Kursaal entstanden ist, also das heutige Spielcasino, wo ein Kurtheater dann auch entstanden ist, wo eigentlich das gesellschaftliche Leben rund um das Baden wichtiger geworden ist. Baden wird eigentlich so ab etwa 1880, so ein bisschen in den goldenen Jahren rund um 1900, eigentlich zum eher internationalen, eher mondäneren Kurort. Es kommt sicher eine Klientel, die nicht mehr nur von Zürich und Bern herkommt, sondern eigentlich aus allen europäischen Städten kommt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass natürlich in diesen Jahren auch der Tourismus generell in der Schweiz international sehr einen grossen Aufschwung nimmt. Ich muss ein bisschen unterscheiden von Leuten, die mehr Europareisen gemacht haben und vielleicht Bildungsreisen, Kulturreisen gemacht haben und vielleicht einfach nur relativ kurz an so einem Ort gewesen sind und vielleicht 2-3 Tage da abgestiegen sind. Und diese Leute, die eigentlich eine eigentliche Kur hier gemacht haben und eine eigentliche Kur in Baden hat natürlich länger gedauert. Da ist man in der Regel 3-4 Wochen gekommen, man hat einen halben Hausrat mitgenommen und hat wie ein bisschen residiert da.
Es hat ja dann auch bekannte Leute gehabt, die hier in Baden Halt gemacht haben. Wer zum Beispiel?
Ja, da ist natürlich die ganze internationale Haute-Volée ist eigentlich da quasi, hat sich da Klinken in die Hand gegeben. Wir kennen jetzt vielleicht mehr aus der Schweiz Leute wie den Gottfried Keller oder den Arnold Böcklin, die da gewesen sind. Oder der Basler Kulturhistoriker Jakob Burkhardt, der hier Kuren gemacht hat. Sehr bekannt worden ist der Hermann Hesse, der 30 Jahre lang jedes Jahr hier eine Kur gemacht hat in Baden. Allerdings dann schon zu einer Zeit zwischen 1923 und 1952, wo eigentlich der Kurort schon eher im Niedergang begriffen war.
Die Erfolge am Vierwaldstättersee mit den Bauten der Kernser, Josef Bucher und Josef Durr, Hotel- und Bahnpionier. Also die haben ja Bürgerstockbahn gebaut, Stanzenhornbahn. Hat da Baden können mithalten, vielleicht sogar davon profitiert?
Ich denke, man hat natürlich sicher in den ersten Jahrzehnten hat man sicher gegenseitig voneinander profitiert. Insofern, dass einfach das sind Destinationen gewesen, wo das internationale Publikum besucht hat. Sei es das Baden, sei das Ragaz oder sei das dann auch die grossen Tourismusorte in den Alpen, Interlaken oder Bürgerstock oder dann auch der St. Moritz natürlich. In dem Sinne hat man wahrscheinlich schon voneinander profitiert. Es war sicher ein ähnliches Publikum gewesen.
Auch der Bürgerstock darbte so dahin, ähnlich wie eigentlich bei der Stadt Baden. Warum zieht das nicht mehr? Also die schönen Hotels, die kleinen Hotels mit Atmosphäre, mit Erinnerungen an alte Epochen, warum funktioniert das nicht mehr?
Ich denke, mindestens in gewissen Bereichen funktioniert das noch oder wieder. Der Bereich von der Hotellerie im rund um das Historische, also die historischen Hotels, die sich ja mittlerweile zum Teil auch zusammengeschlossen haben, in Ketten oder in gemeinsamen Marketingorganisationen, das ist ein Teil von der Hotellerie, der hohe Wachstumsraten hat wieder heute, aber natürlich nicht mit der Breite, wie es vielleicht vor 100 Jahren gewesen sind. Das sind dann halt in der Schweiz vielleicht noch 20, 30 Häuser, die das machen können und nicht mehr 100 oder 120, wie das vielleicht einmal gewesen sind.
Aber Wellness ist ja das macht man heute. Das ist der Trend. Müsste ja eigentlich dann auch wieder ziehen in Baden.
Ja, ich denke, Wellness muss eigentlich heute fast jedes grössere Hotel anbieten. Oder? Die Frage ist, echt, was man ein bisschen unter Wellness versteht. Weil das, was man heute unter Wellness in einem Hotel hat, ist nicht das, was ein alter Kurort geboten hat. Das sind Welten dazwischen. Das ist nicht einfach nur ein Bad oder ein Whirlpool und eine Sauna und ein Dampfbad. Das ist eigentlich das ganze Drumherum von einem Kurort, das es gebraucht hat. Und das haben natürlich heutzutage nach wie vor nur die Kurorte selber. Das hat Baden-Baden oder das hat vielleicht Ragaz. Oder das haben andere grosse Kurorte in Italien, die man kennt.
Schmeckt es denn das Baden noch etwas zu fest nach Arthritis, nach alt, nach Bandscheibenschäden? Und eben, wie Sie gesagt haben, weniger nach Wellness im heutigen Sinn, dass es eben bis jetzt nicht funktioniert hat?
Ich denke, es zeigen ja sehr viele Kurorte, dass beides möglich ist. Oder? Die meisten grossen Kurorte haben einen starken medizinischen Bereich heute, einen starken Bereich im Bereich Rehabilitation, was übrigens das Baden nach wie vor auch gibt. Und haben nebendran aber auch so ein bisschen das Badeerlebnis für das breite Publikum. Aber das Badeerlebnis hängt letztendlich davon ab, an neuen Angeboten, an neuen Investitionen. Und an diesen neuen Investitionen fehlt es natürlich da in dieser Stadt seit sicher 40 Jahren.
Wenn mondäne Zeiten vermutlich für immer vorbei sind, das war der Historiker Bruno Meier im Hotel Blumen zu Baden, einem der letzten Hotels im Badener Bäderquartier, wo überhaupt noch Gäste hat. Und das wäre es auch von den siesten Hotelgeschichten gewesen. Wenn Sie so Hotelträume in der Schweiz interessieren, haben wir da noch einen interessanten Buchhinweis. Das Buch heisst «Hotelträume zwischen Gletschern und Palmen». Es ist vom Roland Flückiger Seiler herausgegeben und herausgekommen ist es im Verlag Hier und Jetzt. Hotelträume zwischen Gletschern und Palmen vom Roland Flückiger-Seiler, erschienen im Verlag Hier und Jetzt. Und wer sich für das Theaterprojekt Hotel Offen interessiert, das noch bis Ende Mai läuft, findet auf unserer Internetseite die weiteren Informationen dazu auf drseis.ch.